Ja, schön, dass ich heute hier sein kann. Ich würde gerne am Anfang der Predigt noch mit euch gemeinsam beten, dass Gott uns beschenken möge mit seinem Heiligen Geist. Herr, hab Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Hab Dank, dass wir dein Wort hören dürfen. Wir wollen dich bitten, dass du uns deinen Heiligen Geist in die Herzen schenkst, dass du mir die richtigen Worte in den Mund legst und dass du das ankommen lässt, was du sagen willst. Dass das in die Herzen kommt und in die Ohren. Und das, was draus wird, das, was bewegt wird in jedem Einzelnen. Herr, hab Dank, dass du uns beschenken magst und danke, dass du mitten unter uns sein willst. Amen. Ja, die Uta und ich, wir hatten so ein kleines Abspracheproblem vorneweg, nämlich meine Frau und ich, wir lagen 14 Tage jetzt mit Sommergrippe flach. Und da war mit Predigtvorbereitung und allem drum und dran überhaupt nie viel los. Und dann habe ich zu Uta gesagt, such mal ein paar Lieder raus, Gott macht das auf jeden Fall passend. Und so war es eben, dass wir jetzt gerade gesungen haben, Jesus Friede Fürst und König. Und das soll eben auch das Predigtthema heute sein. Und das fand ich eben mal wieder so klasse, wie Gott halt mittendrin ist und das alles in seinen Händen hält. Der Spruch, der jetzt hier vorne dran steht, heißt, ich gebe euch einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und ich habe hier diesen Satz noch ein bisschen weiter in meiner Bibelübersetzung Bibel heute gelesen. Und da steht, was ich euch schenke, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen und habt keine Angst. Also es geht noch ein bisschen weiter. Und dieses in Verwirrung bringen und keine Angst haben, das behalten wir mal ein bisschen im Hinterkopf. Ich kenne so aus dem umgangssprachlichen Sprachgebrauch diesen Spruch, Friede, Freude, Eierkuchen. Kennt ihr den auch? Da bin ich mal in Rewe gegangen und habe festgestellt, nur die Eierkuchen gibt es zu kaufen. Woran wird das wohl liegen? Und das ist gleich eins dieser Dinge, was mit dem Frieden zu tun hat. Frieden und auch die Freude, die vielleicht dann damit einhergeht, ist was, was man nicht einfach irgendwo im Laden holt. Und deswegen ist das was, wo drüber sich lohnt, mal nachzudenken und mal ein paar Gedanken dran zu vertun. Was verstehen wir unter Frieden? Wenn ich jetzt jeden von euch fragen würde, kämen wahrscheinlich ganz unterschiedliche Dinge raus. Als allererstes offensichtlich natürlich kein Krieg. Aber Frieden hat auch noch viele andere Dimensionen, zwischenmenschliche Dimensionen, eine innere Dimension für uns. Schon alleine, wenn man mal zu Hause sein will und mal seine Ruhe braucht, ist das auch so ein kleines Stückchen Frieden, wenn man das haben kann. Wenn man versorgt ist, wenn es einem so gut geht, dass man sagt, ja, ich muss mir da keinen Kopf groß drum machen. Dieses Versorgtsein kann ein Stückchen Frieden bedeuten. Gesundheit, das haben wir in den letzten 14 Tagen gemerkt, wie wertvoll das ist und wie wenig Frieden man hat, wenn man nicht gesund ist. Weil man dann ständig von Dingen genervt ist, die man sonst eigentlich ganz einfach aushält. Gute Beziehungen können einem ein kleines bisschen Frieden verschaffen. Wenn jemand da ist, der einen versorgt, wenn man da im Bettel rumliegt und nicht selber alles kann. Das kann einem ein Stückchen Frieden versorgen. Ein versöhnliches Leben, dass man in der Lage ist, Menschen, die an einem schuldig geworden sind, zu verzeihen und wieder eine positive Verbindung aufzubauen. Das kann ein Stückchen Frieden sein. Und ein ganz großer Punkt, der an Frieden oder Nichtfrieden in unserem Leben beteiligt ist, das sind unsere eigenen Erwartungen. Die Erwartungen an unser Leben. Wir haben so Vorstellungen, was in unserem Leben passieren soll. Ob wir mal einen Partner haben, ob wir Kinder haben, bestimmte Ziele, die wir uns setzen in unserem Leben oder auch bestimmte Orte, die wir vielleicht mal besuchen wollen, wollen mal eine Reise irgendwo hin machen oder wir haben irgend so einen Traum, den wir uns mal erfüllen wollen. Das sind so Erwartungen, die mit uns gehen. Und wenn die sich nicht erfüllen und wenn die plötzlich ganz anders aussehen, als wir uns das denken, dann kann uns das den Frieden rauben. Was kann uns noch den Frieden wegnehmen? Also bei uns im Alltag sind so, ich kann nur von mir sprechen, ich weiß nicht, was euch alles den Frieden raubt, aber so ganz einfach Dinge können einen schon aus der Ruhe bringen. Das ist bei mir zum Beispiel, wenn wir in den Urlaub fahren oder in einem unbekannten Gebiet mit dem Auto unterwegs sind und dann fangen die kleinen Jungs an, hinten im Auto rumzukrakeln. So richtig Alarm zu machen. Ah, der hat mich gezwickt und der hat mir mein Spielzeug weggenommen und blablabla. Und dann geht da ein Alarm los und dann kann man überhaupt nicht mehr sich konzentrieren, wie man an der nächsten Kreuzung rechts oder links abbiegen soll. Das raubt mir den Frieden. Oder auch ein übervoller Terminkalender. Wenn ich früh am Morgen meinen Handykalender aufmache und da stehen schon 8 Sachen drin, die ich an dem Tag erledigen muss, dann ist gleich erstmal der Frieden hinten angestellt. Das gefällt mir nicht so. Oder auch Pausen. Es gibt Menschen, die können 14 Tage am Stück durcharbeiten, denen macht das nicht viel aus. Aber bei mir ist das nie so. Ich brauche immer mal einen Tag, wo ich mal kurz ein bisschen runterfahren kann und mal die Beine auf dem Sofa liegen lassen kann und wieder das alles verarbeiten kann, was in den Tagen gelaufen ist zuvor. Und wenn diese Pausen mir fehlen, dann nimmt mir das meinen Frieden. Warum kann uns jetzt, wie das hier in dem Bibelspruch steht, die Welt keinen echten Frieden geben? Frieden in dieser Welt ist kurzfristig. Ich habe zum Beispiel irgend so einen Wunsch, wie ich das vor uns gerade gesagt habe, so ein Ziel, so ein Traum. Und dann habe ich es geschafft, mir den zu erfüllen. Und 5 Minuten später fällt mir natürlich der nächste Traum ins nächste Ziel ein. Das hat keine lange Beständigkeit. Frieden in unserer Welt ist oftmals was Mühsames. Wir haben manchmal so Vorstellungen von Perfektion in bestimmten Lebensbereichen bei uns. Das ist bei manchen Menschen zum Beispiel die Schönheit. Die brauchen früh eine Stunde, bis jede Wimper zurechtgezupft ist und bis die Frisur, jede Strähne in der richtigen Richtung gebügelt ist und bis die Schminke alles an der richtigen Stelle ist. Vorneweg ist da kein Frieden. Oder bei anderen Menschen ist das vielleicht das Auto. Oh, da ist ein Krümel Dreck auf dem Auto. Da muss ich aber sofort eine halbe Stunde in die Waschanlage fahren und alles bügeln und polieren und alles fein machen. Oder bei wieder jemand anders ist das der Garten. Da kommt man aus dem Urlaub, oh je, und da ist der Rasen 2 Zentimeter zu hoch. Das geht dann auch nicht. Also es sind ganz unterschiedliche Dinge, Perfektion, die wir erwarten an uns selbst oder auch von den Menschen um uns herum. Und wenn diese Perfektion nicht erreicht ist, ist der Frieden irgendwie nicht so richtig da. Es gibt einem keine Ruhe. Es sind auch Dinge in unserem Leben, die instabil sind, die uns aus dem Frieden holen und in eine Unruhe bringen. Zum Beispiel erarbeitet man sich im Laufe seines Lebens ein bisschen was. Man sucht sich einen gescheiten Job, dann hat man ein einigermaßen angenehmes Einkommen und dann meint man, das ist jetzt alles fein und dort kann man jetzt so erstmal weitermachen. Und dann kommt eine Wirtschaftskrise oder die Firma, in der man gerade arbeitet, wird insolvent oder es kommen Mitarbeiter dazu, die plötzlich eine Unruhe reinbringen oder was auch immer. Man meint oft, das ist stabil und dann wird es doch instabil und schon ist wieder eine Unruhe da. Frieden auf dieser Welt ist auch nicht bedingungslos. Es ist ganz oft so, ich nehme mal wieder das Beispiel Arbeit her, ich muss so lange Überstunden machen und mein Zeug arbeiten, bis ein bestimmter Punkt erreicht ist, dass mein Chef mit mir zufrieden ist. Und erst dann lässt er mich in Ruhe und erst dann darf ich in meinen verdienten Feierabend gehen. Es ist an Bedingungen geknüpft. Und das ist nicht nur da so, das ist auch zu Hause so. Meine Kinder erwarten, dass sie zu einer bestimmten Zeit was zu essen kriegen, dass sie Klamotten haben, die sie aus dem Schrank nehmen kann. Es müssen oft auch mal bestimmte Klamotten sein, die zu einer bestimmten Zeit da sein müssen. Und das alles sind Dinge, die einen dazu bringen, wir haben Leistungsdruck, wir müssen dies erledigen, wir müssen das erledigen. Und dann ist man in so einer ständigen Tretmühle drin. Das Bild 2, bitte. Das war mal die Jahreslosung. Sucht den Frieden und jagt ihm nach. Und das ist eine Aufforderung und gleichzeitig auch ein Hinweis auf die Flüchtigkeit des Friedens. Frieden scheint hier was zu sein, wofür man etwas tun muss, wofür man arbeiten muss scheinbar, weil man soll ihm ja irgendwie nachjagen, heißt. Welche Elemente oder Situationen sorgen denn dafür, dass wir inneren Frieden fühlen können? Ich habe vorhin schon mal so ein bisschen Beispiele gebracht. Oder was machst denn du, wenn du so ein bisschen Unruhe hast und meinst, du musst mal ein bisschen Frieden für dich finden? Hast du da irgendein Ritual? Oder gehst du irgendwo hin? Bei Gewitter findest du Frieden. Okay. Anke, was machst du, wenn du mal so irgendwie einen Ruhepol brauchst?
Also, ja, das ist tatsächlich schwierig, da was zu finden, was einem wirklich hilft. Am Ende komme ich aber dann dahin, dass ich, wenn ich Unruhe habe, die einfach vor Gott nehme. Das ist das, was mir am meisten
Ich habe hier mal ein paar Beispiele, was Menschen so alles tun, um zur Ruhe zu kommen. Als erstes natürlich, du hast es gleich gebracht, Gebet. Gebet kann sowas sein, wo man für sich selber einen Ruhepol findet und mit Gott Dinge klären kann. Manche Leute machen aber auch ganz weltliche Sachen, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen, zum Beispiel Urlaub. Man fährt einfach mal weg und lässt mal alles hinter sich, was einen so sonst im Alltag beschäftigt, und kommt dadurch mal ein bisschen runter und kann mal wieder einen anderen Level in sich aufbauen. Manche gehen in den Wald joggen, um den Kopf frei zu kriegen und mal wieder so ein Stück Frieden zu erreichen. Ich gehe gern Motorrad fahren. Da kann man einfach so die Landschaft an sich vorbeistreichen lassen und die Gedanken mal vor sich hinlaufen lassen. Das tut gut, und Joggen funktioniert bei mir nicht so, das ist meine Alternative. Manche Leute gehen aber auch auf den Berg steigen, die tun sich so richtig körperlich auspowern und kraxeln auf den höchsten Berg, genießen dann oben diese Aussicht und fühlen dieses Stückchen Freiheit, und das ist der Frieden, der ihnen hilft, wieder so einen Ruhepol zu finden. Also ihr seht, das ist so ganz unterschiedlich, was Menschen tun, um Frieden zu finden und was sie für Strategien haben. Und es gibt aber Situationen, in denen kann man sich überhaupt keinen Frieden vorstellen. Zum Beispiel hatten wir am Anfang das Thema Ukraine. Es gibt Krieg, und mitten im Krieg, da wird geschossen, da sind neben einem plötzlich Menschen weg. Da fallen Häuser in sich zusammen, da fallen Existenzen zusammen, da sind alle Grundbedürfnisse gar nicht mehr erfüllt. Es gibt teilweise keine Lebensmittel, alles Mögliche geht drunter und drüber. Und wie soll man da Frieden finden? Da gibt es eine Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg. Und zwar an der Westfront standen Briten und Deutsche sich gegenüber. Und die waren in den Krieg gezogen mit der Hoffnung, dass das relativ schnell vorbei ist und dass sie irgendwann zu Weihnachten wieder zu Hause sind. Und dann entwickelte sich aber der Krieg zu einem Stellungskrieg. Es wurden Gräben gegraben und man lag sich gegenüber und beschoss sich gegenseitig. Und mitten da drin, am 24.12.1914, haben plötzlich die Deutschen und die Briten die gleiche Idee. Warum feiern wir nicht Weihnachten? Es wurden alle Waffen niedergelegt, es wurden die Trompeten rausgeholt, es wurden Weihnachtslieder gespielt, es wurde mitten auf dem Schlachtfeld ein kleines Weihnachtsessen organisiert, und es war plötzlich mitten im Krieg Frieden. Mitten in einer Situation, wo man sich es gar nicht vorstellen kann, entstand plötzlich ein Frieden. Und das hatte auch damit zu tun, weil diese Menschen was von Gott gehört hatten. Weil die im Herzen hatten, Weihnachten ist ein Tag, wo man an Gott denkt. Und Weihnachten ist ein Tag, der eigentlich mit Frieden und Freude zu tun hat, dass der Heiland geboren wurde. Und an dem Tag können wir doch nicht aufeinander schießen. Die Vorgesetzten hatten das nicht freigegeben. Das war kein Thema. Es hieß, es ist Krieg und es wird gegeneinander gekämpft. Und die Soldaten haben an mehreren Frontabschnitten sich dagegen entschieden und haben miteinander Weihnachten gefeiert. Und das mitten in dem Schlimmsten, was man sich eigentlich vorstellen kann. Ein weiteres Beispiel, was ich habe, das ist mein Opa. Der war mitten im Seniorenheim im Sterbeprozess, wusste, er hat Krebs und das wird nichts mehr. Er wusste, er kann nicht mehr nach Hause zurück, er ist jetzt in einer fremden Umgebung. Er wusste, seine Frau ist auch gerade gestorben und er wird sie nicht mehr sehen erstmal. Er wusste, es ist eigentlich alles zusammengebrochen um mich herum und ich selbst liege im Sterben. Und genau in diesem Sterbeprozess, in diesem Chaos, in diesem Unvorstellbaren, findet er plötzlich einen Frieden und strahlt den aus, sodass alle umherum in dem Seniorenheim davon beeindruckt waren. Also jeder, der den dort begegnet ist, hat gesagt, das ist doch ein Mensch, der tiefsten Glauben in sich trägt, wie der mit seinem Krebs und seinem ganzen Situation, dass er kaum noch aus dem Bett rauskommt, wie der eine Freude, eine Dankbarkeit, einen Frieden ausstrahlt, das gibt's doch gar nicht. Das war für die Leute rundherum so beeindruckend. Und als mein Opa dann gestorben ist über Nacht, da hat dann die Schwester, die ihn gepflegt hat, dort gesagt, ich habe ihm ein Kreuz in die Hand gelegt, da war doch Christ, stimmt's? Das hat man nämlich gemerkt. Und das war vorneweg für meinen Opa nie ein großes Thema. Der war als Kind christlich erzogen worden und das alles und hat aber dann mit der Kirche so ein bisschen sein Problem gehabt. Und immer wenn irgendwas war in seinem Leben, hat er gesagt, ich kann ja ohne einen Pfaffe über die Klinge springen. Und Als er aber gemerkt hat, jetzt wird's ernst und jetzt geht's an eine Sache, die ich nicht mehr in meinen Händen hat, hat er sein Leben wirklich in Jesus' Hände gelegt und hat da drin einen Frieden gefunden, den man sich nicht vorstellen kann. Wo man sagen kann, dass das ist von außen nicht nachvollziehbar, wo der plötzlich herkommt, dieser Frieden, und wie das plötzlich geht. Der Luther hat mal gesagt, ich habe heute einen Tag vor mir, der ist voller Arbeit, von früh bis spät. Darum nehme ich mir die doppelte Zeit für meine Andacht. Und das ist, denke ich, auch das, was am Anfang in diesem Spruch mit drin steht. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen, habt keine Angst. Die Momente in unserem Leben, wo wir überfüllt sind mit Terminen, mit Dingen, die uns belasten, mit Sachen, die wir nicht in der Hand haben, die Momente sollten die sein, wo wir wirklich uns, wie das Luther sagt, die doppelte Zeit nehmen für unsere Andacht, die doppelte Zeit nehmen für Gott. Weil nämlich uns was auferlegt wird, was wir nicht bewegen können, und dann heißt es einfach, ich kann es nur abgeben. Ich kann es nur abgeben an Jesus, ich kann es nur abgeben an Gott. Mal bitte das dritte Bild. Ich habe aus Galater hier eine andere Übersetzung aus der Bibel heute. Die Frucht des Geistes, die er wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Das ist also eine Frucht aus dem Heiligen Geist heraus, die da wächst. Und das ist es auch, was passiert, wenn Menschen mitten in so einer Situation, die man sich von außen niemals ausmalen mag, plötzlich einen Frieden haben, dann ist dort was passiert, was Gott bewirkt hat. Dann ist dort ein Heiliger Geist am Tun. Und das ist das auch, was uns Gott immer wieder versucht, ans Herz zu legen, wenn er diese Stellen hier in der Bibel verteilt hat. Er will immer wieder sagen, kommt doch zu mir und nehmt diesen Heiligen Geist an, der in euch wirken kann und der genau in solchen Situationen was loslässt, was von außen gesehen wird und was dann auch ein Bild wird für die Menschen, die drumherum sind. In Römer 5, Vers 1 steht noch dazu, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Da steht ein ganz wichtiges kleines Wörtchen davor. Nachdem wir durch den Glauben unserer Schuld freigesprochen sind. Es geht also darum, wenn wir Frieden von Gott wollen, müssen wir erst Frieden mit Gott schließen. Und das ist eine ganz vielfältige Geschichte. Einerseits steht zwischen uns und Gott immer unsere Sünde. Alles, was wir in unserem Leben anstellen, ohne dass das, was mit Gott zu tun hat, kann zwischen uns und ihm stehen. Und natürlich können auch Dinge zwischen ihm und uns stehen, die wir nicht verstehen. Es kann uns eine Krankheit ereilen. Es kann ein Mensch plötzlich weg sein, den wir lieb hatten. Es kann eine Situation in unserem Leben entstehen, wo wir uns völlig hilflos fühlen und wir verstehen es nicht, warum Gott das so macht. Und das kann zwischen uns und ihm stehen. Und genau in solchen Situationen ist das hier auch gemeint. Nachdem wir durch den Glauben von der Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Es ist wichtig, dass wir erst zu ihm hingehen und uns mit ihm klären. Und das wünsche ich mir auch immer von meinen Kindern. Meine Kinder, die stellen auch eine ganze Menge Zeugs an. Und wir haben so eine kleine interne Familienregel, die heißt, wenn du zu uns kommst und uns erzählst, was für ein Mist du angestellt hast, dann helfen wir dir und dann sparen wir uns das ganze Geschimpf und Gemecker. Wenn du aber das Ganze vertuschst und verdrückst und wir kriegen es hintenrum raus, dann gibt's Ärger. Und das haben unsere Kinder schon ein paar Mal hier und da auch schmerzlich zu spüren gekriegt, weil es Ärger gab. Und Stück für Stück haben sie aber verstanden, was das bedeutet und haben so einen kleinen Vertrauensvorschuss jetzt uns gegeben als Eltern. Und ich finde das ganz cool, wenn jetzt der kleine Titus kommt mit irgendeinem Spielzeug in der Hand von seinem Bruder. Das ist mir kaputt gegangen, Papa, kannst du mir bitte helfen? Da finde ich das echt cool. Und da verstehe ich, was Gott von uns will. Gott will genau das Gleiche. Dass wir mit unseren kaputten Sachen zu Gott hinkommen und sagen, bitte hilf mir. Mir ist ja was passiert, mir ist was schiefgegangen. Bitte hol mich wieder raus. Und dann ist Gott in der Lage, mit seinem Frieden in unser Leben einzukehren. Dann ist er in der Lage, dieses Entgegenkommen von uns zu nutzen, und uns damit zu beschenken, was er zu geben hat. Es gibt so einen Spruch, wenn Satan dich nicht zur Sünde bringen kann, hält er dich beschäftigt. Und so gab es in den 1950er Jahren gab es die Fantasie, jetzt kommen ja immer mehr Erfindungen. Es wird jetzt alles automatisiert in unserer Welt. Im Jahr 2000 oder danach, da liegen wir alle am Strand, sind Millionäre und lassen Maschinen alles tun. Weil ja die Erfindungen uns alles abnehmen. Dann haben wir übelst viel Zeit. Damals war das so, man musste noch zum Wäsche waschen. Einige von den Älteren werden das kennen. Musste man noch in irgendeinen Wäschekeller unten einen Zuber heiß machen mit Wasser. Dann musste man das Ganze auf einem Waschbrett schrubben. Das musste man mit Seife einreiben. Dann musste man den ganzen Schnulli ausspülen. Das Ganze dann raustragen auf die Wäsche oder vielleicht noch durch die Schleudern mit der Handkurbel. Lauter solches Zeug. Das hat Stunden gedauert, Wäsche zu waschen. Und dann kommt jemand, der erfindet eine Waschmaschine. Da muss man das Zeug bloß reintun, drückt auf den Knopf. Da muss man ja dann diese ganzen Stunden Zeit haben. Aber was machen wir? Wir haben dann in diesen Stunden uns natürlich andere Sachen einfallen lassen, die wir da reinpacken. Weil wenn man nämlich jetzt eine Stunde Zeit hat, weil die Waschmaschine von alleine wäscht, dann kann man ja in der Stunde seine Steuererklärung machen. Dann kann man ja in der Stunde lauter WhatsApp schreiben an jemanden. Dann kann man in der Stunde auf dem Fernsehen irgendwelchen Schnulli angucken, den man gar nicht braucht. Dann kann man sich das ja alles schön zuballern. Wenn der Satan dich nicht zur Sünde bringen kann, dann hält er dich beschäftigt. Und das ist, glaube ich, auch das, was mit dem Spruch schon so ein Stück gemeint ist. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Gott möchte gern, dass wir den Frieden haben. Wenn wir uns aber zuballern mit allen möglichen Dingen und uns gar nicht die Möglichkeit ist, dass wir noch mit Gott richtig ins Gespräch kommen, weil ich gucke früh in meinen Terminkalender und sehe die ganzen Dinger, die da drinnen stehen und dann sagst du mir, dann lasse ich meine Andacht heute früh mal weg und mach die ganzen Sachen, damit ich überhaupt fertig wäre heute. Und dann verschiebe ich die Andacht auf den nächsten Tag und dann habe ich am nächsten Tag wieder so viele Termine. Und irgendwann ist Gott ganz hinten in der allerletzten Rumpelkiste gelandet. Und genau das ist, wovor er uns hier mahnt. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen, sondern guckt danach, dass ich an erster Stelle stehe. Das Bild Nummer 4. Ich habe hier die Übersetzung wieder aus Bibel heute dazu. Wir wünschen euch, dass der Frieden, der von Christus kommt, euer Herz regiert. Denn als Glieder eines Leibes seid ihr zum Frieden berufen und seid dankbar. Frieden ist was, das hat man am Anfang schon festgestellt, das ist flüchtig. Und deswegen steht auch in diesem einen Spruch drinne: jagt ihm nach. Das bedeutet, dieses aktive, mich zu Gott hinwenden, ist dieses aktive zum Frieden hingehen. Ist das aktive, ich möchte gern mit dir Verbindung haben und ich möchte gern diesen Heiligen Geist, der in mir drin diese Ruhe verursachen kann. Das möchte ich gern. Und das bedeutet, ich gehe aktiv darauf zu, weil es wie hier steht, wir sind eigentlich dazu berufen. Wir sind eigentlich dazu berufen, diesen Frieden in uns zu tragen und diesen Frieden weiterzutragen. Weil was passiert, wenn wir diesen Frieden haben? Die Welt um uns herum, die ist genauso, wie das mit der Verwirrung da steht. Die ist kunterbunt und da fällt jedem was Neues ein und da sind 1000 WhatsApp, die zu lesen sind und 1000 E-Mails, die zu bearbeiten sind und 1000 Sachen, die man für seinen Job machen muss. So ist die Welt, die dreht und kreiselt und schiebt und macht. Und wenn dann jemand kommt, der diesen Frieden in sich trägt, da fangen die Leute an zu gucken. Die sagen, warum ist denn das bei dem so ruhig? Warum hat denn der Zeit, mich an der Kasse vorzulassen? Warum kann denn der mir helfen mitten am Nachmittag? Warum hat denn dieser Mensch einfach Zeit und Ruhe? Wo kommt denn das her? Die Menschen fragen danach, wenn sich jemand anders verhält und wenn sich jemand positiv anders verhält. Das spüren die und das merken die. Und als kleiner Nachsatz kommt noch, sei dankbar. Weil dieses sei dankbar bedeutet, ich erinnere mich immer wieder daran, wo Gott mir Frieden verschafft hat. Ich lasse es nicht dabei bewenden, einmal hinzugehen und sagen, ja, jetzt habe ich für alle Zeiten Frieden, weil das funktioniert nämlich nicht. Sondern ich bin dankbar und hole mir das immer wieder zurück. Ich mache mir das bewusst, dass das nicht nur einmal war, nicht nur zweimal, sondern viele tausende Male, dass Gott mir in solchen Situationen Dankbarkeit, Frieden, Freude und alles mögliche andere verschafft hat. Dann gibt's noch dieses So, Tobias Teichen, den ich in der Predigt mal angehört habe, der hat es so genannt Scheinwerfer der Seele. Wenn ich es dann mal wirklich geschafft habe, innerlich zur Ruhe zu kommen und habe so einen Punkt, wo ich wirklich runterfahren kann, dann fängt in mir was an, so Scheinwerfer der Seele, auf Dinge zu leuchten in meinem Leben. Guck mal, du hast letzte Woche mit deinem Bruder ein Streitgespräch gehabt und du hast danach noch nicht geklärt. Das steht jetzt alles noch im Raum. Oder der Scheinwerfer sagt, guck mal, da ist ein Arbeitskollege, der hat die ganze Woche traurig vor sich hingeguckt und du hast ihn überhaupt nicht gefragt, wie es ihm geht. Bist ihm überhaupt nicht nachgegangen, obwohl du 10-mal gezeigt gekriegt hast, dass der traurig ist. Da kommt so ein Scheinwerfer und der erscheint auf verschiedene Sachen. Das kann sehr unangenehm sein. Der erscheint auch manchmal auf Sachen, die wirklich einen antriggern können. Aber dieser Scheinwerfer, der kommt vom Heiligen Geist. Und genau in dieser Ruhe zeigt der Scheinwerfer mir, das ist aufzuräumen. Hier liegt was im Regal, was du jetzt mal angehen kannst. Und dann findest du durch das Aufräumen einen noch tieferen Frieden, als du jetzt hast. Diese unangenehmen Gedanken, wie du das so schön gesagt hast, man kann joggen gehen oder einen Fernseher oder auch was immer anschalten, da hat man eine Ablenkung, aber keine wirkliche Ruhe. Wenn man aber mit Gott ins Gebet geht und fängt an aufzuräumen und fängt an, diesen Scheinwerfer zu nutzen, dann wird ein Frieden einkehren, der in der Tiefe sitzt und der eine ganz andere Qualität hat. Man kann auch diese, wie ich es vor uns schon hatte mit der Dankbarkeit, diese guten Erfahrungen mit Gott so ein Stück als Wert einsetzen und ein Stück als Waffe einsetzen gegen die Unruhe. Nämlich, wenn ich weiß, als Kind das erste Mal meinen Schlüssel gekriegt von den Eltern und einen Tag später den Schlüssel schon verschmissen. Und da brach für mich eine Welt zusammen. Die werden mich jetzt auseinandernehmen, die werden mich rumputzen, ich darf jetzt nur noch im Keller wohnen und was weiß ich nicht, was ich mir alles ausgemalt habe, was meine Eltern mit mir anstellen würden, weil der Schlüssel weg war. Heute weiß ich, wenn der Schlüssel weg ist, gehe ich erstmal ins Gebet, überlege, wo ich als letztes überall war und der Schlüssel findet sich wieder. Und wenn der Schlüssel sich nicht wiederfindet, dann weiß ich, wo ich wieder einen machen lassen kann. Es entsteht eine Ruhe, weil ein Erfahrungswert da ist. Und das ist mit Gott ganz genauso. Ich habe es erlebt, wie Menschen in meinem Leben in einem Sterbeprozess waren und das waren keine schönen Situationen. Und dennoch kann ich heute aus der Erfahrung leben und kann Kraft draus nehmen, wenn so eine Situation wieder mal eintreten sollte. Ich habe eine Erfahrung gemacht und die tollste Erfahrung war eben die mit meinem Opa, wo ich erlebt habe, dass sich eine Himmelstür aufgetan hat und man hat durch ihn ein Stück einen Blick in den Himmel werfen dürfen. Und so hat mitten in der schlimmsten Situation Gott seinen Frieden geschickt. Und so will ich am Ende jetzt den Schluss ziehen, dass Frieden eigentlich eine Person ist, die uns mit ihrer Anwesenheit beschenken möchte. Er ist nicht abhängig von irgendwelchen Lebensumständen. Das ist völlig egal. Wir dürfen ihn einfach annehmen, jederzeit, und er wird uns beschenken mit seinem Frieden. Amen.